Schlagt mit mir Römer Kapitel 4 auf. Wir werden dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Römer 4, Vers 9 bis 12. Römer Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Hört das die Lesung von Gottes heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wort. Diese Glückseligkeit nun, beruht sie auf der Beschneidung oder auch auf der Vorhaut? Denn wir sagen, dass dem Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er in der Beschneidung oder als er in der Vorhaut war? Nicht in der Beschneidung, sondern in der Vorhaut. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war, damit der Vater aller wäre, die in der Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung, nicht allein für die aus der Beschneidung, sondern auch für die, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er in der Vorhaut war. Das Gras zittert und die, oder nicht zittert, verwelkt, aber das Wort Gottes steht für immer. Herr, wir haben deine Stimme gehört, indem wir dein Wort gelesen haben. Vater im Himmel, hilf uns, offene Ohren zu haben, um die Auslegung dieses Wortes zu empfangen. Hilf uns, dass wir falsche Lehre verwerfen, dass wir unsere eigenen falsches Verstehen weg abtun können. Hilf uns, dass wir nicht wegwandern von deinem Wort, sondern da dranbleiben können. Hilf uns, dass wir mit unseren offenen Bibeln dich anbeten können. Wir beten im heiligen Namen von Jesus. Amen. Wir kommen wieder zu Kapitel 4 und Paulus schreibt immer noch an die unterschiedliche, diverse Kirche in Rom. Das Thema, das gerade auf seinem Herz ist, da geht es darum, wie kann ein Mensch gerechtfertigt werden oder als gerecht erklärt werden vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Und das ist eine sehr wichtige Frage, die beantwortet werden muss durch jeden Menschen, durch jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Wie kann ich gerecht sein vor Gott? Die Frage der Rechtfertigung. Und wenn er also schreibt, dann möchte er, dass wir wissen, und hat auch schon darüber geredet, dass wir für gerecht erklärt werden durch unseren Glauben an Jesus Christus. Er hat Abraham benutzt als ein Beispiel dafür, dass Abraham vor dem Angesicht Gottes gerechtfertigt wurde durch seinen Glauben, nicht durch seine Werke. Wenn er es nur getan hätte, dann wäre es seine Pflicht gewesen. Er hat auch auf den König David Bezug genommen, hat gesagt, sogar David hat das gewusst, wusste, dass diese Gerechtigkeit, die aus dem Glauben ist, indem er schreibt in Vers 7, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, den der Herr Sünde nicht zurechnet. Er hat wieder und wieder, hat er gesagt, wir werden dadurch gerechtfertigt, dass durch den Glauben an Gott. Es ist so wichtig, dass er es immer wieder wiederholt. Und er möchte das im Kapitel 4 weiter ausführen und macht es auch weiter durch das ganze Buch der Römer, weil es eine wichtige Debatte war, eine heiße Debatte in seinen Tagen, so wie es auch heute ist. In Apostelgeschichte 15 gab es solche, die gesagt haben, ja, ihr könnt nur glauben, wenn ihr auch beschnitten seid. Und Paulus und Barnabas hatten dort eine heiße Diskussion und sie wurden dann gesendet, dass sie mit dieser Frage zu den Aposteln gehen. Und sie haben dort eindeutig bestimmen, oder dieses Thema, wie man gerettet werden kann, wie man gerechtfertigt werden kann. Das war das Thema des ersten Konzils in Jerusalem. Und Paulus nimmt darauf Bezug und fragt uns sozusagen, ist es Glaube plus Beschneidung oder ist es Glaube allein? Und deswegen möchte ich euch, dass ihr heute drei Punkte seht. Vers 9 und 10, Rechtfertigung ist durch den Glauben allein. Vers 9 und 10, Rechtfertigung ist durch den Glauben allein. Der zweite Punkt, Vers 11, die Sakramente wirken durch den Glauben. Die Sakramente wirken durch den Glauben, Vers 11. Und Vers 12, Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Abraham ist der Vater aller Gläubigen, Vers 12. Wichtige Fragen brauchen auch eine Antwort voller Autorität. Besonders wenn es etwas so wichtig ist, so schwierig. Wenn es eine Frage betrifft, wie kann ich vor Gott stehen, ohne durch seinen Zorn vernichtet zu werden, weil ich ein Sünder bin. Das ist eine enorme Frage. Es ist eine Frage, die Himmel und Hölle voneinander teilt. Die Versöhnung betrifft, bin ich ein Freund Gottes oder nicht? Und deswegen, wie geht Paulus diese Frage an, wenn es so eine wichtige Frage ist? Er geht direkt zur Heiligen Schrift, zu Gottes Wort, zu den Texten, die nicht bestritten werden von irgendjemand. Wenn ihr vielleicht schon mal eine theologische Debatte hattet, ich hatte schon viel zu viele, als gut waren und auch als ich zugeben würde. Wie werden sie gewonnen? Durch ein besseres Argument? Durch eine bessere Logik? Obwohl es sehr wichtig ist, ein logisches Denken zu haben. Aber am besten wird es doch dadurch gewonnen, dass man ihnen einfach die Schrift vorhält. Paulus sagt, ich könnte jetzt ein philosophisches Argument machen. Paulus ist ja ein brillanter Denker. Wahrscheinlich einer der besten Denker der alten Welt. Wenn ihr das Buch lest, dann seine Bücher lest, dann werdet ihr mir zustimmen, dass er nicht nur sehr gut ausgebildet ist, sondern dass er ein sehr intelligenter Mann ist. Aber er möchte nicht hier Antworten geben, die irgendwo besonders schlau sind, sondern er sagt, wir müssen hier Antwort geben, direkt aus dem Text der Schrift, die nicht widerlegt werden kann. Und deswegen kommen wir in Vers 9 zu dieser Frage, diese Glückseligkeit nun, dieser Segen des gerechtfertigt sein aus Glauben, ist es nur für die aus der Beschneidung oder auch für die, die nicht beschnitten sind, die aus der Vorhaut? Warum sagt er das? Schließlich geht es doch um den Segen der Rechtfertigung. Aus den Versen 7 und 8 hat er doch diesen wunderbaren Ausspruch von David gegeben, der doch ganz klar ist. Aber er denkt an das, was seine Opponenten denken werden. Er ist wie ein guter Schachspieler. Er denkt 1, 2, 3, 4, 5 Schritte voraus. Er ist sehr logisch unterwegs, aber er ist eine geheiligte Logik. Und er denkt, wenn die Leute ihn hören werden, dann gibt er ihnen gleich das Beispiel des Vaters des Glaubens, Abraham. Ja, hat ihnen auch schon David gelesen, dass sie verstehen, ja, diese Männer mussten Glauben an Gott gehabt haben, sonst wäre alles sinnlos. Aber Paulus, diese beiden, die waren beschnitten. Weißt du das denn nicht? Ihr Glaube war eine Folge ihrer Beschneidung und nicht ihrer Vorhaut. Sie hatten doch das Sakrament der Beschneidung. Paulus weiß genau, mit wem er spricht. Er kennt seine Zuhörer. Und weil er mit Abraham und über Abraham und David geredet hat, deswegen muss er genau darüber auch reden. Über diesen, Ort reden, über der so eine Sicherheit war für die ganzen Menschen im Alten Testament und auch für die Juden, die jetzt noch bis in Rom lebten. Dieses Zeichen an ihrem Fleisch, dieses Zeichen der Gnade und Güte Gottes, das sie an ihrem Körper trugen. Und wenn er jetzt diese Frage vorausblickt, die seine Gegner stellen werden, dann gibt er eine Teilantwort hier in der zweiten Teil von Vers 9. Da zitiert er Genesis 15, Vers 6. Denn dieser, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ich möchte, dass ihr versteht, wenn Paulus sagt, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, wenn er sagt, wir sagen, dann ist es nicht nur er, Herr Paulus, und ist so eine Art, die einzelnen Apostel sagen das. Wenn er dieses sagt, dass dem Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, dann sagt er damit, wir alle. Wir alle stimmen damit überein. Ihr alle glaubt das auch. Wir glauben, dass die Bibel klar ist über diese Sache. Wir kennen alle Genesis 15, Vers 6. Wir verstehen alle Genesis 15, Vers 6. Und wir stimmen alle damit überein, dass Abraham für gerecht erklärt wurde durch den Glauben. Oder etwa nicht. Und was macht Paulus dadurch? Er zwingt ihre Herzen, dass sie dem Zeugnis der Schrift glauben, dass sie das sehen durch die Schrift. Die Gedanken der Juden in Rom, dieser Gemeindemitglieder, die müssen jetzt sagen, natürlich, Abraham wurde für gerecht erklärt durch den Glauben. Und jetzt, wenn ich euch da habe in Vers 9, dann möchte ich in Vers 10 eine zweite Frage stellen und mit euch weitermachen dort. Wie wurde es ihm denn zugerechnet? War es als bevor oder nachdem er beschnitten war? Als er in Beschneidung war oder als er in der Vorhaut war? Und dann antwortet er seine Frage nicht danach, sondern bevor er beschnitten war. Nicht in der Beschneidung, sondern in der Vorhaut. Ihr müsst auf diese Reihenfolge hier achten. In Genesis 15, Vers 6 wird gesagt, dass Abraham gerechtfertigt wurde durch seinen Glauben. Aber wisst ihr, wann die Beschneidung kam? Überlegt zurück an die Sonntagsschule oder an euer eigenes Bibelstudium. Die Beschneidung kommt für Abraham erst in Kapitel 17. Ja, das ist ja kein Problem. Ich kann doch die 2, 3 Kapitel in 20, 30 Minuten lesen. Aber wisst ihr, wie viele Jahre dazwischen liegen? Zwischen Kapitel 15 und Kapitel 17? Die moderne Wissenschaft denkt, dass es mindestens 14 Jahre sind. Nach dem, was jüdische Rabbiner sagen, im ersten Jahrhundert oder sogar später, die würden sagen, 29 Jahre wahrscheinlich. Während dieser Zeit, wo Abraham für gerecht erklärt wurde durch seinen Glauben und der Zeit in Kapitel 17, wo Gott ihm das Zeichen, das Sakrament der Beschneidung an seinem Fleisch gibt. Das ist eine lange Zeit. Paulus zeigt ihnen diese logische und klare Ordnung, diese chronologische Reihenfolge, dieses klare Bekenntnis der Schrift dessen, was er sagt. Wurde er vorher gerechtfertigt bevor er beschnitten wurde, oder wurde er gerechtfertigt, nachdem er beschnitten wurde? Und jeder einfache, nachdenkende Leser oder Hörer seines Wortes musste sagen, er wurde natürlich, er wurde gerechtfertigt, bevor Beschneidung überhaupt erfunden wurde, gegeben wurde durch die Hand Gottes. Es ist eindeutig, es ist verständlich, es ist theologisch klar, sichtbar. Und deswegen, ihr Christen, ich möchte euch sagen, ich möchte euch eins sagen, wenn ihr andere Menschen etwas lehrt, und ihr eine theologische Debatte habt, dann nehmt eure Punkte aus der Bibel, macht es klar, damit selbst, wenn sie mit euch nicht übereinstimmen, ich möchte es nicht glauben oder sehen, aber es muss klar gemacht werden durch das Wort Gottes. Du hast keine Autorität, Gottes Wort hat Autorität. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich euch heute Morgen sagen möchte, weil viel zu oft fühle ich, dass Christen, reformierte Christen, sich debattieren, sich miteinander diskutieren, auf ihrer eigenen Weisheit, auf dem, was sie denken oder wollen, und nicht auf dem der Grundlage des Wortes Gottes. Warum zeigt er wieder darauf? Paulus möchte ihnen aus dem Wort klar machen und laut sagen, dass Gerechtfertigung nur durch den Glauben passiert. Abraham wurde für gerecht erklärt auf Grundlage seines Glaubens, als er noch nicht einmal das Wort Beschneidung gehört hatte und es für 14 bis 29 Jahre noch nicht gehört hatte. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, irgendwann kam es zu ihm. Gerechtfertigung ist durch den Glauben allein, nicht durch gute Werke, nicht durch eine heilige Abstammung von irgendeinem Abraham oder sonst jemand, nicht dadurch, dass man mit irgendeiner Nation verbunden ist, nicht einmal durch ein Sakrament oder durch die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Rechtfertigung ist durch den Glauben allein. Nichts anderes ist notwendig, nichts anderes ist ausreichend. Und ihr möchtet vielleicht sagen, ja, wir kapieren das. Wir haben das jetzt schon ein paar Wochen gehört, was du sagst. Und Stuttgart ist doch überhaupt nicht Rom. Was hat denn Stuttgart damit zu tun, mit diesem alten Rom? Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, ihr könnt mich gern nach dem Gottesdienst korrigieren, ist irgendjemand von euch vom Judentum zum Christentum übergetreten? Nein, ich nicht. Ich wurde in einer christlichen Familie aufgewachsen, eine Familie, die vielleicht noch nicht 100 Jahre Christ ist, aber schon sehr lange. Wir waren nicht Juden vorher. Das ist trotzdem ein sehr wichtiger und genauso relevanter Punkt heute, diese Rechtfertigung aus Glauben allein. Warum? Weil einige Menschen damit Probleme hatten. Sie wollten irgendwie sagen, dort damals, dass jemand durch Glauben plus Beschneidung gerettet wird. Manche wollten sagen, Rettung ist Glaube plus Beschneidung. Heute würden die Leute doch auch viele Sachen sagen, Glaube plus viele Dinge. Und vielleicht hast du das auch in dem praktischen Leben, in deinem praktischen christlichen Leben auch so gehandhabt. Deswegen möchte ich euch heute warnen, dass ihr Glaube plus irgendwas vermeidet. Zum Beispiel Glaube plus stille Zeit, plus Andacht. Ich habe an Jesus geglaubt und dann habe ich ein heiliges Leben geführt. Und wie ich weiß, dass ich an Jesus glaube, das weiß ich dadurch, dass ich jeden Tag meine stille Zeit hatte. Ich war gläubig. Bin ich nachgefolgt. Ich möchte euch warnen vor diesem Glauben plus Sakramente. Ich habe an Jesus geglaubt und dann wurde ich durch Glauben getauft. Wie weiß ich, dass ich in den Himmel kommen werde? dass ich versöhnt werde mit dem Gott der Herrlichkeit, aber ich habe geglaubt und habe mich getauft. Oder die Kinder, die Bundeskinder. Bin aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus und ich wurde am 8. Tag als Presbyterianer getauft. Ich möchte euch warnen vor Glauben plus dem anderen Sakrament. Ich habe geglaubt und dann habe ich das Abendmahl genommen. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe das Brot genommen. Ich habe den Wein genossen ich habe mit Gott zusammen gegessen. Ich möchte euch warnen davor. Ich möchte euch warnen vor Glauben plus Heiligkeit. Ich habe ein heiliges Leben gelebt. Ich habe geglaubt und deswegen habe ich meine Worte, nur richtige Worte genutzt. Ich war heilig, weil Gott heilig ist, war auch ich heilig. Ich möchte euch davor warnen. Ich möchte euch warnen vor Glauben plus was immer. Weil ich weiß, dass du und ich, wir sind sehr viel tiefer in unsere Sünde verstrickt und in der Dunkelheit unseres Herzens, als wir es je zugeben wollen würden. Ihr wisst, meine Freunde, wir werden durch Glauben plus nichts gerettet. Es ist nur der Glaube an Jesus Christus, der uns rettet. Dies ist alles, was notwendig ist, was erforderlich ist. Durch Glauben bist du gerettet. Er zitiert Epheser 2, Vers 8. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist gut, Andacht zu haben, stille Zeit zu machen. Es ist gut und notwendig für einen Christen, die Sakramente zu empfangen. Es ist gut und notwendig für einen Christen, in Heiligung zu leben. Aber diese Dinge retten dich nicht. Und deine Hoffnung darf nie und nimmer darauf gesetzt werden, weil ihr dann von dem Wagen eurer Andacht runterfallen werdet und eingefangen werdet und in einem dunklen Keller gefallen sein werdet und ihr sagen werdet, oh, ich habe jetzt 3 Tage oder 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre meine Andacht nicht gemacht. Und dann wird es ein ganz dunkler Ort sein, euer Zufluchtsort ist dann zunichte. Ihr habt nicht mehr Jesus als Zufluchtsort, sondern ihr habt eure eigene Andacht als Zufluchtsort. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr es verlieren, diese Zuversicht. Wir haben alle durch die Sakramente profitiert. Aber wenn das das Wichtige ist für euch, dann werdet ihr irgendwann denken, ist es nicht nur eine Wiederholung? Und bin ich denn wirklich gerettet? Eure Errettung ist nicht darauf basiert, dass ihr irgendwie Sakramente nehmt oder Andacht macht, sondern dass ihr durch Glauben seid, ist darauf basiert. Es geht auch nicht um eure Heiligkeit. Es ist essentiell für einen Christen. Natürlich, es ist ein Zeichen. Aber wir sind Sünder, die mehr und mehr heilig gemacht werden durch das Töten unserer Sünde. Aber wenn du deine Sicherheit auf deiner eigenen Heiligkeit basierst, dann wirst du enttäuscht werden. Ich weiß nicht, ob das eine Überraschung ist für dich. Wenn es bei dir anders ist, dann seid ihr sehr anders als ich. Ich muss regelmäßig meine Sünden bekennen und Buße tun. Wenn es bei euch anders sein sollte, basiert nicht euren Glauben darauf, eure Rettung. Der Glaube an Jesus Christus, an seine Heiligkeit, an seine Andacht, sein Einhalten des Gesetzes, sein Gehorsam, Glaube an ihn und ihn allein, der ist ausreichend, um vor dem Angesicht Gottes zu stehen als ein heiliges Volk. Glauben ist Rechtfertigung ist durch den Glauben allein. Paulus fährt fort und er möchte jetzt die Beziehung zwischen Sakramenten und dem Glauben ziehen. Die Sakramente, die wirken durch den Glauben, ist der zweite Punkt. Paulus ist sehr vorsichtig und ihr denkt vielleicht jetzt bis hier Bisher sind wir vielleicht jetzt gegen Beschneidung, wir machen sie billiger oder unwichtiger. Aber das ist nicht das, was Paulus hier macht oder was wir sagen wollen. Paulus möchte, dass wir es richtig damit umgehen, dass Beschneidung auch ein Geschenk Gottes ist. Er sagt in Vers 11, dass Abraham dieses Zeichen der Beschneidung empfing als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war. Ich möchte euch zuerst sagen, dass Paulus nicht gegen Sakramente ist. Er ist nicht gegen das Sakrament der Beschneidung, ein Zeichen und ein Siegel dessen, was er bekommen hat durch den Glauben. Er ist nicht gegen Beschneidung. Er ist nur dagegen, dass es die Basis deines Glaubens oder deiner Rechtfertigung sein sollte. Er sagt nicht, es hat keinen Nutzen, sondern er sagt nur, es rettet dich nicht. Dasselbe mit der Taufe. Natürlich ist er nicht gegen die Taufe, aber er lehrt, dass es nicht rettet, sondern dass es ein Zeichen und ein Siegel ist. Lasst uns deswegen darüber reden, was er über Abrahams Empfängnis der Beschneidung sagt. Er sagt hier, und er empfing das Zeichen. Ihr hört mich das oft sagen, jedes Mal, wenn wir eine Taufe haben, sage ich, es ist ein Zeichen und ein Siegel. Ihr habt es auch die letzten Wochen gehört. Immer und immer wieder. Wenn wir über Zeichen denken und über Sakramente, wenn wir besonders über die Beschneidung denken, was ist das für ein Zeichen? Ich war vor ein paar Wochen auf einer Reise mit meinen drei Jungs, um Elise ein bisschen Ruhe zu geben, und wir waren in Bamberg. Es ist eine sehr schöne Stadt. Wenn ihr noch nicht dort wart, dann geht mal dorthin. Aber es gibt ganz viele auf der Autobahn, sehr viele Baustellen. Und wenn ihr dort Zeichen seht, 3 Stunden im Auto und die Kinder sind dort hinten und die Kinder fragen, sind wir schon da? Sind wir schon da? Papa, sind wir schon da? Und mit jedem Kilometer, der vorbeigeht, sehen wir Zeichen, eins nach dem anderen. Und wir kommen, und dann sehen wir Zeichen irgendwann, wo drauf steht Bamberg, 100 Kilometer oder so. Oh, das sieht schon besser aus. Wir kommen näher, wir sind fast da. Und jetzt können wir hier rausfahren. Wenn hier ist das Zeichen, dann können wir direkt rausfahren auf dieses Zeichen, oder? Nein, das Zeichen ist natürlich nicht selbst Bamberg. Vater, die Kinder fragen mich nochmal, Papa, wie weit ist es? Noch 100 Kilometer ungefähr. Dann sagt der Haddon, ich weiß gar nicht, was Kilometer sind, ich bin doch Amerikaner. Und dann sagt er, ja, es ist noch weit. Dann nächstes Schild, oh, 50 Kilometer. Der Haddon sagt, sind wir da? Benjamin, wir sind fast da. Nein, hier ist nur das Zeichen, hier steht nur das Schild. Aber wir sind noch nicht dort. 10, 20 Kilometer. 5, wir sind noch nicht da. Wenn wir dann abbiegen und in die Stadt reinfahren, dann sind wir da. Das Zeichen, das Schild ist nicht das selbst, die Sache selbst, sondern sie zeigt nur auf diese Sache. Das Zeichen tut was? Es sagt, guck mal hier, du bist fast da, es ist sicher, es ist vor dir, du wirst es erreichen. Dasselbe Sache passiert doch mit dem Sakrament. Das, was er hier empfing durch die Beschneidung, das war ein Zeichen davon, ein Zeichen an dem Fleisch seiner Vorhaut, um daran erinnert zu sein, wenn er es immer sieht, dass Gott es ihm gegeben hat, dass Gott ihm Gerechtigkeit gegeben hat, die nicht durch ihn selbst war. Wann immer er in Sünde gefallen ist, dann konnte er schauen und sehen, dass selbst wenn er nicht gehorsam ist, dass es einen gab, der gehorsam war für ihn. Wenn er überwältigt war mit der Trauer über seine Sünde, dann konnte er dorthin sehen und sehen, dass es einen anderen gab, der die Schuld seiner Sünde für ihn genommen hat. Einen Retter, auf den er schauen konnte. Und das ist ein Zeichen So wirken die Sakramente. Sie geben uns nicht Gerechtigkeit, aber sie halten diese Zeichen uns vor, die sagen, Gerechtigkeit ist deins, wenn du es durch den Glauben hast. Und das Zweite, was er sagt, in Vers 11, dass er es empfangen hat als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Als Siegel. Du hast vielleicht gemerkt, die Reihenfolge, wenn du etwas versiegelst, wenn du es, vielleicht hast du schon mal einen Brief geschrieben und hast dann den in den Brief gestellt und dann bist du vielleicht ganz fancy unterwegs und hast so einen Siegelwachs und kannst dann so das drauftropfen und dann mit deinem Siegelring dort reinmachen und dann kannst du sagen, ja, das kann man abmachen, das ist von mir für dich. Und die Person, die es öffnet, kann sich dann drüber freuen. So etwas Ähnliches passiert hier. Das Siegel ist nicht der Brief. Der Siegel ist auch nicht das, was in dem Brief drinsteht, oder? Sondern das Siegel bestätigt, dass dieser Brief von der Quelle kam. Und ein Teil davon ist hier in der Beschneidung mit drin und auch in den Sakramenten generell. Das Siegel der Rechtfertigung, die er durch den Glauben hatte. Dieses Siegel gibt ihm nicht die Gerechtigkeit, sondern sie bestätigt nur, dass das, was er durch den Glauben hatte, dass das, diese Rechtfertigung sicher ist. Echt. Paulus legt hier Wert auf die Reihenfolge. Er hatte bereits die Rechtfertigung durch den Glauben. Und das Siegel zeigt es ihm dann, bestätigt es ihm. In Vers 12 sieht man, dass der Vater der Gläubigen ist. Wie viele von euch Kindern waren in der Kinderstunde diese Woche? Hebt eure Hände hoch. Wir haben über Vater Abraham geredet, richtig? Und dann habt ihr euren Pastor gesehen, wie er einen ganz verrückten Tanz gemacht hat. Wir haben unsere Hände hin und her gewirbelt, unsere Füße. Wir haben über Vater Abraham geredet und gesungen. Die Bibel redet auch über Vater Abraham. Und wir haben besonders über das geredet, diese Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Wisst ihr noch, worüber diese Verheißung ging? Es ging über seine Kinder, über seine Nachkommen. Und die Verheißung hat gesagt, dass er mehr Kinder haben würde, als in die Sterne im Himmel und mehr als gezählt werden können als die Sandkörner, die am Meerufer sind. Wir haben so eine Illustration gehabt, eine Anschauung durch ein Gefäß voll mit Sand. Hier redet Paulus über die Verbindung zwischen der Beschneidung und Abraham und der Kirche, die sie damit hat. In Vers 11 redet er über den Zweck dessen, dass er ein Vater aller derer wäre, die in der Vorhaut sind, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und in Vers 12 dann, und Vater der Beschneidung, nicht allein für die aus der Beschneidung, sondern auch für die, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln. Warum Gott Kapitel 15 erst gegeben hatte und dann Kapitel 17, ist, warum zuerst der Glaube kam und dann die Beschneidung, war, damit Gott ein klares Zeugnis geben möchte zu jedem Mensch, dass jeder, der Glaube hat auf dieser ganzen Welt, sein Gerechtsein vor Gott ist nicht dadurch, dass sie etwas wie die Beschneidung oder irgendein anderes Zeichen bekommen haben oder irgendwas getan haben, was ihnen helfen würde, sondern dass sie gerecht oder gut vor Gott werden, nur dadurch, dass sie glauben. Es gab dort Abraham. Was ist die ganze Beziehung zwischen Abraham und allen, die jetzt kommen in der Gemeinde? Er ist das erste Beispiel. Er ist der Vater für den ganzen Haushalt. Er ist der, auf den alle Kinder schauen. Es ist ganz einfach. Es ist, als ob er sagen würde zu diesen alten jüdischen Christen in der römischen Gemeinde: Freunde, er ist nur euer Vater, wenn ihr glaubt. Und Freunde, wenn irgendjemand von euch glaubt und niemals beschnitten wurde, wenn ihr nicht mit einem Vater oder einer Mutter aufgewachsen seid oder Oma oder Opa, die Gott geliebt haben, die in die Synagoge gingen, wenn ihr nicht dort mit aufgewachsen seid oder in den Tempel gegangen seid, dann kann auch Abraham trotzdem euer Vater sein. Ihr habt immer noch seid Nachkommen von Abraham, habt dieses Zeugnis, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Abraham war der Vater aller Gläubigen. Freunde, glaubt ihr an Jesus Christus? Lasst mich euch zum Glauben rufen heute Morgen. Ist euer Glaube basierend auf Christus plus etwas anderes? Oder ist er in Christus allein? Christus plus nichts. Ich möchte euch ermutigen, euren Glauben auf ihn zu setzen und ihn allein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Vater, gib uns Verständnis. Bitte hilf uns, diese Dinge in unserem Herzen, in unseren Gedanken zu halten. Bewahre uns, Herr, vor unseren schlechtesten Abwägen. Lass unseren Glauben an ihn echt sein. Wir beten dies alles im Namen Jesu. Amen.